Hallo, hallo! Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu unserer neuen Remix-Folge. Ich bin Safira.
Ich bin Jason.
Und ich bin Insan.
Hurra, hurra, da sind wir wieder.
Und sie war es auch da.
Und sie war es auch da, die wir zwischendurch auch mal ein bisschen mitreden wollen. Ne, Baby?
Sie grinst.
Ja, das...
Sie strahlt mich an.
Lady Baby.
Das ist aber echt krass. Also, ich hatte das ja schon bei meinem ersten, ne, dass ich dann hin und weg war. Aber ich glaube, die Kleine, die wird mich so um den Finger wickeln.
Ja, ich glaube, ich auch.
Keine Chance.
Superpowers hat sie.
Ich bin froh, wenn sie bei meinem Anblick nicht in Tränen ausbricht. wie heute schon geschehen. Ja.
Das ist ja das Allerletzte. Baby. Das
Allerletzte.
Hashtag der Woche übrigens.
Genau.
Boah, wie also geschickt, wenn sie mich sieht, lacht sie aber.
Wie geschickt eingeführt.
Ja, ein bisschen konstruiert.
Ja, wir waren mal besser mit so Anfangsgeschichten und so, ne?
Ja.
Ja, wir reden heute über ein Thema, von dem ich, dass ich Eschatologie schimpft.
Jawohl.
Ein Wort, was ich schlecht aussprechen kann und nicht weiß, wie es geschrieben wird, aber ich weiß, es geht um...
Das Allerletzte. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt aber nicht die letzte Remix-Folge.
Never ever.
Nein, wir machen weiter.
Sorry.
Ja. Nicht, dass ihr das
denkt. Not sorry. Nein, also wir wollen heute mal über die letzten Dinge reden. Mhm. So, und ich bin mal so gespannt, ob wir da uns wieder so einig sind oder eher so nicht.
Keine Ahnung.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ja, also das leitet sich auch daher ab, dass Eschatologie zurückzuführen ist auf das griechische Wort Eschaton. Und das heißt einfach nur das Letzte.
Das Allerletzte.
Und das kann, oder der Schluss, das Ende, nur das kann auch das Ende einer Schlange sein oder so. Also es ist nicht gesagt, was für ein Ende gemeint ist, aber Eschatologie... In der christlichen Theologie hat natürlich eine spezifische Bedeutung. So.
Genau. Mir ist aufgefallen, bei Mosaik reden wir fast gar nicht darüber. Also ich wüsste nicht, dass wir jemals eine Predigt darüber gehabt hätten oder so.
Ja.
So richtig ist das überhaupt gar nicht Thema.
Warum?
Keine Ahnung. Vielleicht, weil es uns nicht so wichtig ist oder...
Oder weil es zu brisant ist.
Vielleicht ist es zu brisant. Möglich ist das, ich weiß es nicht.
Ja, oder das ist mal so ein typisches Ding, wo man tausend Fragen und keine Antwort zu hat.
Mhm.
Ja, also innerhalb von einer Predigt ist das Thema auch schwer erschöpfend zu behandeln. Ne?
Das stimmt, das stimmt.
Da müsste man vielleicht mal eine Serie machen. Mhm. Zum Letzten.
Ach, nee.
Das Letzte.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach auch so ein schwieriges Thema, weil es halt eben schon echt stark im Nebel liegt. Da fällt mir was total Ekelhaftes zu ein. Eigentlich passt das mehr zu der fucking hell-Folge.
Aber Hashtag der letzten Woche.
Hashtag der letzten Woche. Es gibt ja immer so lustige Dudes, die irgendwie mal gestorben sind und da zurückkamen. Oder Lady Dudes, wie auch immer, ne? Und da hatte doch tatsächlich der gute Kingsley einen Film von so einem Dude, der dann gestorben ist und sich die Hölle ansehen durfte.
Mhm.
Und
ja.
Der da sowas gesehen hat, wie die Leute erleiden ständig ihre Hauptsünde.
Mhm.
Also der eine wurde halt eben immer auseinandergerissen und wieder zusammengefügt, weil keine Ahnung, was er gemacht hat. Der nächste Metzger. Wurde... Ja, wahrscheinlich. Der nächste wurde halt eben aufs Fieseste malträtiert und penetriert. Und jedes Mal sind die irgendwie dann so völlig auseinandergefallen und wieder zusammengesetzt. Und das war halt eben sein Ding und daraus hat er halt eben mega die Message gemacht. Der war halt eben auch ein paar Tage tot, bis er dann von irgendeinem Wunderdude wieder erweckt wurde. Und ja, ich fand das immer total schräg, diese Geschichten von Leuten, die halt eben irgendwie gestorben sind und zurückkommen und dann irgendwie die unterschiedlichsten merkwürdigen Dinge erzählen.
Ja, das ist mindestens genauso merkwürdig wie die Leute, die dann die biblischen Prophetentexte nehmen und dann die Weltpolitik damit erklären.
Ja, hatte ich bei...
Der russische Bär, der amerikanische Adler. Ja.
Da war ich auf einem Seminar, da hatte ich tatsächlich auch so einen Dude und so einen längeren Dude, die das gesagt haben. Mhm. Und dann, ja, und Offenbarung hier und da und bla und blub. Und ich meinte einfach so, ein ganz klares politisches Statement in der damaligen Zeit zu der damaligen politischen Situation. Und du wusstest überhaupt nicht, was ich meine. Und dann voll so, what? Mhm. Und nee, und hier und da. Und mein Favorite in der ganzen Geschichte ist ja dann Doppelprophetie. Es ist eine Prophetie, die zur damaligen Zeit gilt, aber die sich auch nochmal wiederholen wird.
Aha.
Nie gehört?
Doch, Frank, ja, ja. Mhm.
Faszinierend. Ja.
Ja, aber wir springen ja ein bisschen rum.
Mhm. Das tun wir.
Oh Mann, die Lady war so anstrengend, mit der ich da geredet habe. Und der Lady und der Dude.
Ah ja. Also, oh, ich glaube, das ist der Diener.
Mach mal auf.
Ein sehr dezentes Klingeln von der Diener.
Mhm. Nett,
ne? Mhm. Ja, das ist nett. Also.
Es war nicht die Diener, es war die Post.
Meine Güte.
Ja, Jason.
Also, ja, ich würde euch gerne kurz ein Statement vorlesen.
Mhm.
Weil, ich glaube, dass je nachdem, was man über die Zukunft glaubt, das prägt sehr, sehr viel auch all das, was man eben über das Hier und Jetzt so sagt oder wie man lebt letztendlich auch als Christ.
Mhm.
So, und zwar, ich habe hier einen meiner meiner Lieblings Diskussionspartner im Netz. Naja, ist auch egal. Gibt es ja so manche Leute, die im Netz dann schon mal so ein paar Sachen raushauen und das dann auch recht energisch tun. Also, egal. Jedenfalls gibt's da einen Textfragment, den ich jetzt gerade nicht finde. Das ist ein bisschen blöd. Aber es ging da sinngemäß, ging es darum, dass gesagt wird, ne, wenn man sich anguckt, was seitdem Jesus auf die Welt gekommen ist, so in der Welt alles passiert ist,
mhm,
dann müsste man unterm Strich im Grunde genommen sagen, dass die Welt nicht besser geworden ist und dass Jesus im Grunde nichts erreicht hat. Und dass, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Jesus hier gewesen wäre, um die Welt besser zu machen, dann hat man im Prinzip verloren. Und deswegen, Jesus ist eben nicht hier, um diese Welt besser zu machen, sondern Jesus ist gekommen, damit wir in den Himmel kommen können. So, das ist sinngemäß die Botschaft gewesen.
Aha, ja.
Aber ich finde es jetzt online nicht mehr, leider. Ist wahrscheinlich gelöscht worden. Aber diese Idee ist ja, glaube ich, klar.
Mhm.
Ja, du musst ja immer an Jesus glauben, damit du irgendwann im Himmel kommst oder in den Himmel kommst. Und diese Welt wird eben verstanden als verloren. Da ist auch nichts mehr zu retten. Da ist eben dieses Bild, die Titanic geht unter. Und was machst du, wenn die Titanic untergeht? Du guckst natürlich, dass du in die Rettungsboote kommst. Und du fängst nicht an, da noch irgendwelche Reparaturen anzufangen oder zu fegen oder anzustreichen. Die Titanic geht runter, also musst du verschwinden.
Und irgendwann betätigt Gott die riesige Taste für die Kloßschüssel und alles wird hinabgesogen.
Okay, das ist jetzt auch echt das allerletzte.
Hashtag der Woche.
Oh Mann.
Okay, um mal ein bisschen grundsätzlich anzusetzen. Ich denke schon, dass das, was gerade die jüdische Denktradition auszeichnet ist und was auch ziemlich neu gewesen ist in der damaligen Welt, die Vorstellung, dass die Geschichte eine Richtung hat.
Mhm.
Dass es überhaupt sowas wie Entwicklung gibt, ne? Und dass Gott daran interessiert ist, uns auf einen bestimmten Weg zu bringen. Also anders als die Vorstellung der ewigen Wiederkehr, das, ja, also das, so wie die Jahreszeiten sich immer wiederholen, dass so auch die Abläufe in der Weltgeschichte immer gleich sind, dementsprechend ein eher statisches Bild der Welt vorherrscht. Also anders als das ist die genuin jüdische Vorstellung, nein, Gott ist daran interessiert, uns aus diesem Kreislauf rauszuholen. Ne? Und als vielleicht konsequente logische Fortführung dieses Gedankens kann man dann irgendwann auch auf den Trichter kommen, ja, vielleicht geht es auch auf einen bestimmten Punkt hin. Es ist nicht nur so, dass es eine Richtung gibt, sondern das Ganze steuert auf etwas Bestimmtes zu, einen Endpunkt. Mhm. Und darum die Vorstellung von einem Eschaton am Ende der Zeit.
Haben Juden das wirklich gedacht?
Nein, nein, aber man kann es vielleicht so ideengeschichtlich ganz vereinfacht erklären, wie, okay, wie diese Idee geboren wurde oder immer mehr etabliert wurde. Ne? Also da ist natürlich auch im Laufe der Geschichte immer mehr Vermengung passiert mit anderem Gedankengut.
Ich habe das Zitat übrigens gefunden. Ich lese es nochmal eben vor. Also Jesus hat durch sein Kommen, Sterben und Auferstehen zwar schon manchen Menschen, die leider nicht, aber leider nicht die Welt verändert. Sie ist nach wie vor voller Egoismus, Hass, Gewalt, Leid und Krieg. Doch Jesus hat durch sein Kommen den Himmel verändert. Denn er hat es für jeden Menschen möglich gemacht, der ihn im Glauben ganz persönlich als seinen Herrn und Retter annimmt, an diesen wundervollen Ort zu gelangen. So, also ich glaube, diese Vorstellung von wegen, du kommst dann irgendwann an einen Ort, das ist ja eben auch nicht wiederkehren, also zirkulierendes Weltbild, das ist schon eher punktuell. Mhm. Auch wenn man sagt, okay, dann fängt das wahre Leben erst richtig an, ne? Aber es ist schon auch bezogen auf einen ganz bestimmten Punkt, wo dann zumindest auch die Menschheitsgeschichte hier auf der Erde wahrscheinlich vorbei ist. Oder vielleicht gibt es auch diese Vorstellung, die Geschichte auf der Erde geht eben irgendwie weiter oder auch nicht. Das Wichtige ist nur, du musst irgendwann sterben und dann kommst du am besten im Himmel an.
Evakuierungstheologie.
Genau.
Oh, wollen wir darüber reden?
Ja. Da gibt es ja diesen Film, der das aufgenommen hat. Ich meine jetzt nicht diese Left Behind, sondern ich meine Wall-E.
Wall-E.
Ich mag Wall-E.
Haben wir nicht schon mal über Wall-E gesprochen hier beim Podcast? Nee,
ich glaube nicht. Glaub nicht.
Okay. An Wall-E habe ich jetzt auch gedacht, witzigerweise.
Yeah?
Ja? Ich habe an The Rapture gedacht.
Ja, das sind diese Left Behind-Filme.
Ja, nee, von Pete Rollins.
Ach so, nee, die habe ich. Nee, Pete Rollins.
Ja. Oh, also diese Left Behind-Filme, ne? Habe ich mal als Kind gesehen. Und ich muss jetzt gerade mal meine Erinnerung an diese Filme darstellen. Ja, ich war da noch recht klein.
Remix wird zu einer Therapiegruppe.
Ja, lebt damit. Das war ziemlich dramatisch. Der Film fing in meiner Erinnerung so an, dass irgendeine Lady aufwacht von dem Geräusch des Rasierapparates ihres Freundes.
Ah ja, genau.
So. Ich erinnere mich. Und dann kommt sie ins Bad und dann liegt da der Rasierapparat und dann geht die Apokalypse los. Drama ohne Ende. Abstürzende Flugzeuge, Tod, Bäm, Boom, Krieg, hast du nicht gesehen.
Und mega der Freund Drama. wurde weggebeamt.
Genau, der Freund wurde weggebeamt. Mhm. Und jetzt das Perfide. Wie war das Ende dieses Dampffilms?
Ja, dass sie natürlich wacht
von dem Geräusch des Rasierapparates auf. Ich hätte so ausrasten können. Das ist so ein typisches Ding. Denn man zeigt einem das ganze Drama und dann wacht sie, also alles, was da vorher war, vom ganzen Film. Den ganzen Film hat sie halt geträumt. Und dann wacht sie halt eben auf und genau das, was sie geträumt hat, passiert. Ich hätte sie ausrasten können. Weil ich dachte so, wenn sie doch schon so einen Damn-Traum hat, dann hätte sie ja wenigstens danach nochmal eine Damn-Chance haben können. Aber nein. Nein.
Ja, aber wie soll ich sagen?
Scheiß Film.
Wer sagt, dass Christen etwas gegen Horrorfilme haben? Die brauchen nur einen christlichen Anstrich.
Ja, okay. Also, ich war da wirklich, 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 wirklich klein. Also das war nämlich damals in irgendeiner Freizeit und ich war zu klein, um selber auf so eine Freizeit zu fahren. Also ich muss wirklich klein gewesen sein und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Und diese ganzen Entrückungsgeschichten, also ich gehöre auch zu den Kindern, die, hast du mich ja vorhin schon gefragt, ne, die mal dieses Erlebnis hatten, so, oh Gott, alle sind weg, ich bin allein. Mit 10 oder 11.
Okay.
Weil meine Mama zu lange im Keller war. So.
Okay. Um mal von diesen getauften Horrorgeschichten wegzukommen.
Wall-E.
Wall-E.
Das ist ein schöner Film.
Ist ein schöner Film, das stimmt. Mhm. Ja, also das ist auch die Story von Wall-E, ne? Also die Erde geht den Bach runter, vor allem aufgrund von ja, also der Tatsache, dass wir sie verschmutzen und zugrunde richten. Also es ist so eine ökologische Message da drin. Und deswegen müssen wir in einem Raumschiff diesen Erdball verlassen und begeben uns ins All. Und alles, was was zurückbleibt, ist halt dieser kleine Roboter, dieser Wall-E.
Der letzte räumt die Erde auf.
Genau. Der dann noch fleißig jeden Tag sein Tagewerk verrichtet, um Ordnung zu schaffen. Und die Menschheit aber im Weltall, ne, also hochtechnologisiert, die verkümmert aber allmählich dort im Raumschiff, weil das Leben so bequem geworden ist, dass sie noch nicht mal ihre, was sind das, Rollstühle im Prinzip, ne, verlassen müssen. Die müssen sich nicht selbst fortbewegen, ne, die kriegen sofort alle ihre Bedürfnisse gestillt und so, und deswegen werden die zum einen ziemlich
fett, ne?
Fettleibig und aber auch geistig ziemlich fettleibig, kann man so sagen. Das geht dann ziemlich schnell abwärts. Ja, also die sind nicht mehr, das sind keine Akteure mehr, sozusagen. Hm. Sondern nur noch passive Empfänger, nur noch Konsumenten. Und da muss Wall-E später quasi den Erlöser spielen. Und dann wird den Menschen dann im Lauf dieser Geschichte werden denen die Augen geöffnet und sie erkennen, was da eigentlich passiert ist. Und dann wird angedeutet, dass die Erde wieder besiedelt wird. Also es ist auch eine Geschichte von Rückkehr und dementsprechend nicht unbedingt Evakuierungstheologie, sondern etwas anderes.
Ja, ich finde, also ich weiß nicht, ob die Macher von Wall-E, ob die diese Evakuierungstheologie im Hinterkopf hatten. Na, ob die, was weiß ich, die Left-Behind-Filme gesehen haben oder sag ich mal, diese ganze Entrückungstheologie irgendwie im Hinterkopf hatten und daraufhin dann diese Geschichte geschrieben haben.
Aber Wall-E ist der Messias.
Ja, weiß ich nicht, aber es ist schon ziemlich...
Das ist so wahrscheinlich.
Ja, aber komm, das ist schon irgendwo interessant. Doch. Ach, weiß ich nicht.
Ja, jedenfalls, vielleicht interessant, aber komm schon.
SF. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich finde das spannend, weil im Grunde Wall-E theologisch viel hergibt. Würde ich da sagen. Na, eben diese Idee, es geht eben nicht darum, dass wir hier flüchten, und es geht eben nicht darum, dass Jesus gekommen ist, um uns die Exit-Strategie zu geben, so wie wir hier rauskommen, und dann kann uns der Laden hier egal sein, sondern es geht darum, da würde ich dir zustimmen, das ist eine jüdische Idee. Diese Idee, dass diese Welt wieder heil werden soll. Ich glaube, im Jüdischen heißt es, im Hebräischen Tikkun Olam. Das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber diese jüdische Idee von der Heilung der Welt.
Mhm. Und darf ich jetzt die Geschichte von Pete Rollins erzählen?
Ja, natürlich.
Awesome. Also ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Es gab früher mal, oder ich weiß gar nicht, ob es sie heute auch noch gibt, es gibt so kleine Comic-Traktate, gab es mal.
Ja.
Ne? Ich weiß gar
nicht. Chick-Traktate.
Die Chick-Traktate. Katastrophe. Aber naja. die immer irgendwelche interessanten, simplen, evangelikal, sehr konservativen Wahrheiten in Comic darstellen und dann so halt versuchen, Menschen zu erreichen. Pete Rollins. Ich liebe ihn, hat auch so ein Traktat entwickelt, in genau dem gleichen Format, in genau dem gleichen Stil. Also es sieht optisch genauso aus wie so ein Ding. Und er hat die Geschichte der Entrückung da drin erzählt. Er erzählt halt eben, wie die Menschheit immer mehr verroht ist und wie Kriege und Elend und keine Ahnung. Und die heiligen Christen halt eben lechzen danach, erlöst zu werden von all diesem Elend und beten halt eben zu Gott, so von wegen, ne, komm doch her und hol uns heim und so. Und dann entscheidet Gott im Himmel, seine Heiligen von der Erde zu entrücken und in den Himmel zu holen. Und das ist ganz schön beschrieben, wie die dann alle halt eben aus dem Himmel rauskommen. Und zur gleichen Zeit redet Gott zu seinen Engeln oder den Anwesenden im Himmel und sagt, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und er, der Gott, steigt aus dem Himmel mit all seinen seinen Engeln und seinen Möglichkeiten zurück auf die Erde, in das Elend, wo alle Heiligen sich raus verpisst haben, muss man mal gerade so sagen, und will halt eben hier auf der Erde wieder Neues schaffen. Und das finde ich so eine coole Geschichte, einfach diese Idee halt eben, die Welt nicht gehen zu lassen, die Welt nicht in Feuer verbrennen zu lassen und nicht sich zurückzuziehen aus dem Elend, sondern im Gegenteil, mitten reinzugehen. Mhm. Also ich finde das sehr schön. Es ist sehr schade, dass man das nur bekommt, wenn man ihn irgendwo live sieht, was ich ja sehr gerne tun würde, aber es ist so schwierig. Wie auch immer, es ist, kann man sehr schön auch auf YouTube diese Geschichte sehen, da sind die ganzen Bilder und er liest das vor, sehr schön gemacht.
Also das Tragische an der Evakuierungstheologie ist natürlich, dass es so ein bisschen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist. Ja, also da sagt man, die Welt geht den Bach runter. So. Und wenn man dann eben sagt, die Welt geht den Bach runter, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass man sich für Ökologie einsetzt, weil das ist dann egal. Ne, dann geht es ja nur noch darum, die Seelen zu retten. Und dann kann man eben auch bestimmte Parteien wählen, die dann eben sagen, der Klimawandel, das ist egal. Mhm. Ja, das gibt es eben alles nicht.
Wir können sogar drauf loskonsumieren, wie wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn da die Welt sowieso verloren ist, müssen wir ja auch diese Welt nicht so wertschätzen, ne? Und können ruhig ausbeuten und so, weil letztendlich diese materielle Welt nicht entscheidend ist.
Ja, und die Menschen sind auch nicht entscheidend, ne? Also wenn es ums Loskonsumieren geht, ist das ja die gleiche Geschichte, ne? Also Menschen werden gerettet oder auch nicht. Das Menschenleben an sich auf dieser Erde hat überhaupt keinen Wert. Und das finde ich das aller Tragischste. Leute, die diese Theologie verfolgen, sehen in dem Leben hier auf dieser Erde eigentlich keinen Wert und gehen deswegen, dass das individuelle Leben wird überhaupt nicht wertgeschätzt und überhaupt nicht so hochgehalten, sondern nur die Seele, das ewige Leben. Und das finde ich so dramatisch, weil dann verliert man total den Blick dafür, wie besonders einzigartig jedes einzelne Leben ist und wie sehr man sich einfach dafür einsetzen müsste.
Jürgen Boltmann hat das mal Lebensverweigerung genannt. Mhm. Das ist eine Theologie der Lebensverweigerung. Man verweigert das Leben, weil man im Grunde sagt, dieses Leben ist nur so eine Art Warteraum für das Eigentliche.
Ja, hate it. Und das Eigentliche, so wie die das beschreiben, klingt immer scheiße.
Das ist das Allerletzte.
Das Allerletzte.
Allerletzte.
Ja, ja. Jemand wie N.T. Wright versucht halt sehr beharrlich mehr die Verknüpfung zu jüdischem Denken wiederherzustellen, und zu sagen, nein, es geht darum, dass hier auf dieser Welt Versöhnung und Frieden und Gerechtigkeit und so weiter realisiert werden, und dass das Ziel für uns sein muss, daran teilzuhaben, an dem, was Gott tut.
Ja, ich glaube, das Neue, was er, oder was heißt Neue, das, was er eben gerade auch in der evangelikalen Welt auf den Schirm gebracht hat, ist zum Beispiel in diesem Buch Von Hoffnung überrascht, heißt es. Mhm. Da hat er über die Auferstehung geredet und hat den Glauben an die Auferstehung stark gemacht und hat eben gesagt, dass es eigentlich diese Idee des Himmels, dass das eigentlich nicht meinen kann, dass wir weggebeamt werden, sondern dass das heißen muss, Gott stellt diese Erde wieder her, es gibt eine Auferstehung, die Toten werden wieder einen Körper bekommen, ja, und mit diesem Körper auf dieser wiederhergestellten Erde leben.
Ja, deswegen ist für Wright auch die leibliche Auferstehung so zentral.
Genau.
Daran will er nicht rütteln.
Genau.
Ja, ich frage mich, wie der sich das... Also bei ganz vielen solchen Vorstellungen von nach dem Tod habe ich immer das Gefühl, die Leute haben das nicht zu Ende gedacht. Also die Welt ist ja jetzt schon relativ überbevölkert. Wie soll das denn noch sein, wenn alle auferstehen, die jemals gelebt haben?
Ja, da fragt man Adam hier, der kann dir das erklären.
Ja, Moment mal, der glaubt ja nicht, dass diese, sondern der glaubt ja an noch weitere Welten und
Ja, genau, Star Trek ist die Antwort. Es wird natürlich noch weitere Planeten geben, die bevölkert werden können. Und zur Not werden wir eben ein wenig auf Expedition durchs All gehen.
Ja.
Okay, und dann denke ich das jetzt nochmal ganz zu Ende.
Ja, bei Wally. Ja,
ja, jetzt. Okay, und jetzt denken wir das Ganze mal in Zeit. Wenn also Ewigkeit, also Zeit, so für immer ist. Was in aller Welt will man in dieser Dämmfehlzeit machen?
Ja, das ist das Problem, was auch in der Prozesstheologie angesprochen worden ist. Und zwar wird immer das genannt.
Kommen wir dahin.
Ja. Ja, muss aber. Ne, das ist meine Mission. Meine Mission ist, make Prozesstheologie great again.
Ich weiß nicht, woher er das again hat, aber sagen wir mal, make it great.
Ja. Es ist ja
for
schon.
For the first time.
Ja. Okay.
For the first time and forever.
Process first.
Okay, ja, damit geht's.
Also, und zwar nennt. So, das ist, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Griffin war oder ob es Cobb war. Muss ich nochmal nachgucken. Jedenfalls nennen die das das Problem des Monotonismus. Mhm. Und damit meinen die,
dass Cobb, glaube ich.
Ja? Der sagt, das Problem ist, dass nach einer Zeit ja alles irgendwann ziemlich monoton wird. Also alles, was man sich so vorstellen kann, mit einer Zeit wird das langweilig. Neue Planeten entdecken. Ja, das kann man die ersten 300 Billionen Jahre interessant finden. Danach dürfte es aber uninteressant werden. So, und deswegen, wie soll man sich eine Ewigkeit vorstellen? Ist das nicht irgendwann alles monoton?
Da müsste ich vielleicht nochmal genau da ansetzen, wo ich schon letzte Folge gesagt habe, sind wir Menschen eigentlich für sowas geschaffen? Also einerseits sagt man ja immer, der Geist der Ewigkeit steckt ja in uns, das ist von Prediger oder wo auch immer das steht, ne, diese Idee von, wir haben die Ewigkeit irgendwie in uns, aber gleichzeitig sind wir doch auch extrem beschränkt. Also wie viel Aufnahmekapazität hat ein Mensch? Wie viel kann ein Mensch wirklich lernen? So, wenn man das jetzt mal wirklich zu unendlicher Zeit irgendwie sieht. Ne? Mhm. Wie viel kann ein Mensch auch verarbeiten? Wie viel kann ein Mensch auch an neuen Dingen ertragen und so? Und ich würde sagen, sorry, aber wir sind da einfach auch relativ beschränkt. Und wenn wir auch da nicht wieder davon ausgehen, dass wir also komplett neue Wesen werden, weil das macht ja irgendwie, finde ich, keinen Sinn, dann ist das auch wieder da, dass ich einen Zweifel habe, dass der Mensch für so eine Ewigkeit geschaffen ist.
Ja, ich habe da noch keine klare Antwort drauf. Also ich meine
schon. Lest die Bücher, die ich dir gesagt habe. Der goldene Kompass, Baby.
Der goldene Kompass und die Känguru-Chroniken.
Staub
ist the answer.
Okay, meine Güte.
Soll ich es kurz erklären?
Kriegst du eigentlich Geld für so ein Product Placement? Oder
nein,
hast du irgendwelche geheimen Verträge?
Aber ich finde die Bücher wirklich
cool. Okay, Sasa, erklär den Staub, damit es raus ist.
Okay, ich kläre es ganz kurz. Also, es ist schwierig, müssen diese drei Bücher. Okay,
muss ich das
also
doch nicht lesen.
So, jetzt merkt auf, jetzt wird's wichtig. Das ist Sasa eine Herzensangelegenheit.
Okay, also in diesen Büchern geht es halt eben darum, dass irgendwelche Wissenschaftler festgestellt haben, dass erwachsene Menschen belegt sind von etwas, was sie Staub nennen. Die einen Leute denken halt eben, okay, die Welt ist ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt halt eben in der Welt, wo das hauptsächlich spielt, sind die Menschen, da hat jeder Mensch etwas, das nennt sich ein Dämon. Das ist quasi ein Teil seiner selbst, der in Form eines Tieres mit ihnen mitläuft. So, und erwachsene Menschen haben einen festen Dämon, das heißt, der Dämon kann seine Gestalt nicht mehr ändern, sondern ist halt eben wie ein gefestigter Teil des Charakters, während bei Kindern sich die Gestalt dieses Dämons immer noch ändern kann. So, erwachsene Menschen sind voll mit diesem Staub und deswegen geht die Kirche davon aus, dass das die Erbsünde ist und dass Staub das Böse ist und Staub das Schlechte und wie auch immer. Im Folge dieses Buches findet man aber heraus, dass Staub tatsächlich eine Art Persönlichkeit ist. Das heißt, eine Intelligenz hat, Ziele hat, einen Willen hat und so weiter und so fort. Und wie eine größere Kraft ist, die dieses Universum mit Leben füllt. Also auch eine Essenz des Lebens in diesem Universum ist.
Aha.
Rutschen. Du hörst mir überhaupt nicht zu.
Doch,
Staub. Du musst die Bücher auch noch lesen. Okay. Und die Kirche experimentiert halt eben dann irgendwie rum, um mehr über den Staub rauszukriegen. Wie auch immer. Und es gibt in diesem Welt verschiedene Welten. Also es gibt einmal diese Welt, wo die Menschen den Dämon haben, aber es gibt auch Welten, wo die so wie unsere ist, wo der Dämon halt eben in uns drin ist, also Teil unserer Persönlichkeit. Und dann gibt es auch noch andere Welten, wo andere Wesen halt eben wohnen, die auch intelligent sind, die aber weniger menschlich sind. Und was alle diese Welten gemeinsam haben, ist halt eben dieser Staub als Urkraft dessen, was Leben schafft. So, und interessant wird es im letzten Buch, da die Heldin dieses Buches muss nämlich dann ins Totenreich gehen, um dort ihren Freund zu finden. Mhm. der gestorben ist, und ihn wieder rauszuholen. Und in diesem Totenreich schafft sie es dann halt eben, dieses Totenreich ist aufgebaut erstmal wie so eine riesengroße Wartehalle, und wo alle in verschiedenen Dörfern einfach warten. Und sie schafft es dann innerhalb dieses Totenreiches einen Weg zu finden aus dem Totenreich hinaus. Bloß, dass halt eben die dann halt eben nicht mehr als Person sind, sondern halt eben wieder zu diesem Staub werden, der Antrieb und Teil des Lebens des Universums ist. Und diesen Kreislauf finde ich total schön, weil es ein Kreislauf des Lebens ist. So wie wir biologisch Teil dieses Kreislaufs dieses Lebens sind, ne? Also wir werden zu Staub zerfallen und aus uns wird neue, aus unseren Atomen werden neue und Neues kann halt eben entstehen. Ich finde dieses total cool, wo man jetzt sich als Baum beerdigen lassen kann. Also man kann sich verbrennen lassen, dann kann man so eine Pflanze in sich reintun und dann kann man sich einen Baum pflanzen lassen statt einen Grabstein. Mega gut! Okay, das nur am Rande. Aber die Idee vom Wegen zu sagen, wir sind quasi Teil eines Kreislaufes und gliedern uns in etwas Größeres ein und schaffen immer wieder Neues und sind immer wieder Teil eines Neues, finde ich gigantisch.
Ja, ist so ein bisschen buddhistisch, ne? Also ich habe mal einen buddhistischen, ich weiß gar nicht, wie heißen die? Das sind keine Priester, oder?
Mönche.
Ja, jedenfalls so einen Menschen habe ich da mal reden hören und der hat von Bewusstsein gesprochen. Ja, gibt es auch diesen Eckhart Tolle, der hat dann auch viele Anknüpfungspunkte an das Christentum, weil er sagt eben, Bewusstsein oder Christus ist das Gleiche, das ist irgendwie so eine Lebensenergie und die kann sich dann konkretisieren und das, was sich dann konkretisiert, ist dann eben eine Persönlichkeit. Wenn die Persönlichkeit stirbt, dann wird aber das wiederum dem großen Bewusstsein hinzugefügt. Also der hat das dann mit dem Ozean verglichen. Ein Ozean ist eben ein riesiger Ozean, aber ein Ozean hat auch ganz individuelle Strudel und irgendwelche Bewegungen und so weiter. Die sind dann im Moment da und dann gehen die aber wieder in das ganze Große über und so.
Wobei man fairerweise sagen muss, Tolle ist jetzt kein Buddhist, auch wenn er auch da viele Anleihen her hat.
Ja.
Genauso wie aus der christlichen Geschichten und so. Aber ja.
Ist der nicht?
Nee.
Ach, faszinierend. Okay.
Nee, Tolle macht sein eigenes Ding. Aber der redet auch gern über den Weinstock zum Beispiel.
Ja.
Ne, aus dem Neuen Testament, wo wir auch hineingehören und Teil des Großen und Ganzen sind. Hm. Ja.
Also ich kann dem was abgewinnen, das ja. Ich würde aber sagen, dass die christliche Botschaft nochmal anders ist. Die christliche Botschaft ist eben Auferstehung und das Individuum hat eine Kontinuität. Also nicht eben nur, pass auf, du gehst in Gott oder in das Sein oder in das große Bewusstsein über, sondern Hoffnung für das Individuum. So, aber das Problem des Monotonismus...
Aber das große Bewusstsein, also zumindest im Goldenen Kompass, ist halt eben, wird aus den individuellen Persönlichkeiten gespeist. Es ist nicht so, dass es halt eben dann einheitsfrei ist.
Ja, das klingt dann wiederum so ein bisschen so wie verschiedene Protesttheologen, die dann eben sagen, du bist in Gott aufgehoben, in Gottes Erinnerung. Ja, ich weiß es nicht. Also
ich hatte ja mal mit 8 oder 9 Jahren tatsächlich so eine mythische Erfahrung.
Erzähl.
Kennst Damit du diskreditiere ich mich total jetzt, glaube ich.
Ja, ich mag die Geschichte, ich finde die sweet.
Und ich habe, glaube ich, keine Pilze gegessen oder sowas.
Glaube ich.
Was weiß ich, was mir da ins Essen gemischt wurde. Ja,
das sollte ja schon mal passiert sein.
Ich war wirklich so ein...
Das war Absicht, das wusste er.
Okay. Andere Geschichte für ein anderes Mal.
Oder niemals.
Ich war also Grundschüler und ich hatte dann tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, wann und wo das war. Also an die Details kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich aber noch sehr stark an dieses Gefühl, das ich hatte. War wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg von der Schule oder so, dass ich Teil eines Großen und Ganzen bin und dass meine eigenen Körpergrenzen verschwinden. Und dass ich selbst als individuelles Wesen bloß eine Ausdrucksform bin, dieses Großen und Ganzen. Und dieses Erlebnis hat mich nachhaltig geprägt.
Fandst du das beängstigend?
Ich fand das in dem Moment überhaupt nicht beängstigend.
Sondern?
Ich fühlte mich wohl.
Ha.
Das ist so ein Später bisschen, hat es mich auch schon mal verängstigt. So. dass ich das erlebt habe.
Dass du das erlebt hast oder einfach dieses... Nein, ich meine, ob du das beängstigend fandest, dieses Gefühl zu haben, ein Teil des großen Ganzen zu sein. Nein.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Borg, ne?
Das ist nicht wie die Borg. Mann, ja, so. Hast du überhaupt jemals Star Trek geguckt?
Ja, klar.
Nein, das nicht.
Borg werden alle
die Borg haben keine Individuen. Das ist doch genau
die Idee. Bei dem Borg gibt es doch ganz, ganz viele Stimmen immer noch.
Nein, das sind nur Befehle. Es gibt keine Individuen da. Gibt es nicht.
Oh, verdammt.
Alle werden assimiliert.
Ich hab noch nicht mal... Wie heißt das? Star Trek?
Ja.
Ich hab's nicht gecheckt.
Wie heißt das, Star Trek?
Ist das schlimm? Oh Mann. Okay, also, die Sache ist die, es gibt also die Frage, gibt es eher so eine Hoffnung in einer Art kollektivistischen, vielleicht auch holistischen, also ganzheitlichen Zukunft? Gibt es dafür oder gibt es eben auch Hoffnung für Individuum oder gibt es Hoffnung für beides zusammen? Okay, finde ich spannend. Also ich meine, von
dieser Idee, das wären halt die Borg, ne? Die Borg machen alles zum Einheitsbrei, speisen sich aber aus allen Erfahrungen und Skills der einzelnen Mitglieder. Aber im Endeffekt gibt es da keine Individuen mehr.
Ich finde aber spannend, da würde ich gerne mit euch noch drüber reden. Wie ist denn das jetzt aber mit dieser Welt?
Ja.
Weil, also diese Vorstellung, die wir da jetzt gerade besprochen haben, das ist ja mehr so ein bisschen Jenseits, ne? Also wie kann man sich ein Jenseits vorstellen? N.T. Wright würde ja zum Beispiel sagen, nee, diese Welt hat eine Zukunft.
Ja.
Und da würde ich gerne mal mit euch einsteigen, was ihr dazu denkt.
Also ein Problem, das ich da am Horizont sehe, ist, die Supernova wartet und irgendwann wird dieses Universum nicht mehr sein.
Mhm.
Dieses Universum oder diese Erde?
Diese Erde, dieses Sonnensystem, sagen wir mal.
Okay.
Und überhaupt über das Universum. Ne? Also WissenschaftlerInnen würden sagen, irgendwann hat das ein Ende mit der Ausdehnung des Kosmos und das Ganze wird dann, man weiß nicht genau wie enden, aber es gibt da halt verschiedene Theorien zu. Also da scheint sowieso ein Verfalldatum drauf zu sein aus wissenschaftlicher Sicht.
Mhm.
Das macht das Ganze schon mal problematisch. Was anderes, wenn man nochmal versucht, den Bogen zu spannen zu christlicher Theologie, da finde ich einen Gedanken ganz spannend von Wolfhard Pannenberg, der nämlich ziemlich klassisch christlich redet von Jesus als Zentrum der Geschichte und dieses Bild bemüht von Prolepsis. Habt ihr davon schon mal gehört?
Mhm.
Also in der Antike gab es Chöre in den Theaterstücken. Und diese Chöre, das war auch manchmal nur ein Mensch, aber auf jeden Fall hatten die eine ganz bestimmte Funktion. Die haben nämlich oft das Geschehen kommentiert, die waren oft allwissend und so weiter und so fort. Und ganz oft haben sie das Ende verraten.
Spoiler.
Manchmal direkt am Anfang, sodass es der Zuschauerschaft gar nicht darum ging, worauf läuft das Ganze hinaus. Die Frage war schon geklärt, sondern die entscheidende Frage war nur, wie wird dieses Ende erreicht?
Okay.
Und das ist diese proleptische Vorausschau, ne, die geliefert wird von dem Chor. Und Pannenberg greift dieses Motiv auf und sagt, Jesus ist diese Prolepsis. Jesus zeigt uns, worauf es hinausläuft. Ne, und die spannende Frage ist, wie wird das sich realisieren in der Menschheitsgeschichte? Aber durch Jesus, durch das, was er tut, bewirkt, wie er umgeht mit Menschen, durch die Tischgemeinschaft und so weiter und so fort, wird uns ein Fenster geöffnet in die Zukunft und darauf läuft es hinaus.
Mhm.
Darf ich noch mal kurz was zu deinem, dass die Erde und so weiter hat ein Verfallsdatum sagen? Ja. Also auch da bin ich ja so ein bisschen naiv. Ich habe ja mal ein bisschen Biologie studiert und das Interessante ist ja, dass es immer wieder Ökosysteme geben, also zum Beispiel ein Teich. Ein Teich ist ein Ökosystem, wenn der aber zu viel zum Beispiel Dünger oder anderen Schadstoffen oder so ausgesetzt wird, sagt man, dass der Teich umkippt. Das Ding ist aber, dass dann nicht das Ökosystem weg ist, sondern dass ein neues Ökosystem quasi entsteht. Das ist halt nicht unbedingt vorteilhaft für das Ökosystem, was vorher da ist, aber ein neues entsteht halt. Und ich glaube tatsächlich, dass... Also, da bin ich, wie gesagt, naiv. Ich glaube auch, dass das halt eben im Großen und Ganzen so ist. Ne? Und ich glaube, dass wir das auch schon mal erlebt haben. Ne? Zeit der Dinosaurier, irgendwann ist es halt eben gekippt und dann kam aber neues Zeitalter. Und ich vermute eigentlich, dass es mit uns auch so ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit uns Menschen irgendwie schon das Ziel und Ende der ganzen Geschichte ist oder ob nicht da nochmal alles halt eben quasi umkippt, sich selbst zerstört, aber auch was Neues daraus entsteht. Und eigentlich von meiner Theologie her glaube ich eher, dass es halt eben so ist. Auch ich bin ja so ein bisschen Prozessi und denke halt eben, dass Gott halt eben auch in dem ganzen Verfall und allem, was umkippt, irgendwie was Neues schaffen kann. Und unsere Biologie und unsere Erde ist eigentlich auch so aufgebaut. Ne? Stirbt und aus dem Sterben kommt was Neues. Und das ist auch sehr, sehr biblisch, ne? Dass aus Tod neue Dinge entstehen. Deswegen habe ich da auch für unsere Welt und den Kosmos und so auch sehr, sehr viel Hoffnung eigentlich.
Vielleicht muss man dann aber auch ein bisschen provokativ sagen, dann darf deine Hoffnung nicht menschenzentriert sein.
Das ist sie tatsächlich nicht, das muss ich zugeben.
Ja, also vielleicht hat die Menschheit tatsächlich ein Verfalldatum, aber das heißt nicht, dass Gottes Werk damit am Ende ist.
Hm. Richtig.
Ja. Also aber für die Menschheit ist halt die Frage, ist Jesus diese ultimative Vision?
Ja, da würde ich mitgehen. Ich würde, weil ich es immer interessant finde, die Frage stellen, könnt ihr dann mit biblischen Texten wie zum Beispiel biblischer Prophetie etwas anfangen? Ich hole dazu ein bisschen aus. Ich glaube, dass es ja in ganz, ganz vielen Erzählungen, also beispielsweise in der Fantasy-Literatur geht es ja oft darum, dass es eine Prophetie gibt. Die Prophetie besagt, dass es einen Held geben wird, der dann aufersteht und dieser Held wird dann die Feinde besiegen.
Vielleicht ist es auch eine Heldin.
In der Regel ist es meistens leider. Ne? Also was weiß ich hier bei dem, wie heißt der? Hobbit ist ja ein Kerl und Herr der Ringe ist ein Kerl und meistens sind es immer Kerle. Aragorn, alles Kerle.
Saphira ist immer noch kein Kerl.
Aber in der Fantasy-Literatur gibt es Wolfgang und Heike Holbein. Und immer wenn Heike dazukommt, dann stehen die Chancen gut, dass es eine weibliche Protagonistin ist.
Ja, aber mein Punkt ist der. Es gibt in der Fantasy-Literatur gibt es oft dieses Weltbild, dass die Geschichte mehr oder weniger schon geschrieben ist. Und deswegen gibt es eben jemanden oder etwas, was die Geschichte schon geheimnisvoll kennt und deswegen Informationen reinstreuen kann. Ich glaube, in der christlichen Theologie gibt es diese Vorstellung auch von dem allwissenden Gott, der, ich glaube, bei Augustinus war das, dass er das beschrieben hat, dass das ist wie, wenn Gott auf einer Bergspitze steht und unten im Tal eine Prozession vorbeigeht. Wenn man unten im Tal ist, würde man also diese Prozession, würde man eben so sequenziell sehen, also Stück für Stück. Aber wenn man oben auf dem Berg ist, sieht man schon das große Ganze auf einen Blick.
Ja.
So, und also diese Vorstellung, dass die Geschichte mehr oder weniger schon für Gott da liegt und Gott deswegen Informationen streuen kann, wir in der Bibel eben dann Informationen haben darüber, wie die Welt einmal verlaufen wird. Mich würde interessieren, was sagt ihr dazu?
Ich glaube das nicht.
Ich glaube das auch nicht. Punkt. Das war's. Schön, dass ihr zugehört habt, liebe Remix-Zuhörerschaft. Nein, okay.
Ja, okay. Also ich glaube tatsächlich, also meine Idee von was Prophetie ist, ist halt eben nicht ein aus der Situation heraus wie soll ich das sagen? Also viele Leute haben ja die Idee von Prophetie, die in Filmen und so ja auch ganz gerne propagiert wird. Diese Idee von irgendein Spast hat eine Idee in seinem, kommt irgendwo übernatürlich in ihn rein und er sagt irgendwas, was signifikant und wichtig für die Zukunft ist. So. Ich glaube tatsächlich eher, dass Prophetie etwas viel Bodenständigeres ist, was absolut aus der Situation aus dem Leben herauskommt und was auch ganz nicht so abgespaced ist, sondern ganz konkret ist. Einfach, dass Leute sich die ihre Umwelt, die Gesellschaft, was auch immer um sich herum passiert, angucken und dann einfach sagen, okay Leute, wenn das so weitergeht, dann wird das und das allerletzte sein.
Hashtag das der allerletzte. Woche.
Also ne, diese Idee von wegen, dass Propheten für mich einfach Leute sind, die Konsequenzen absehen können. So. Und die diese Konsequenzen auch benennen können und darauf hinweisen können. Und das hat für mich nichts mit spooky, ich kann irgendwie die Geschichte voraussehen, sondern einfach, ich kann halt eben die Zeichen, das, was gerade um mich herum passiert, kann ich halt eben deuten und, wie gesagt, die Konsequenzen sehen. Und so sehe ich persönlich auch die biblische Prophetie. Die ist für mich absolut auch in die jeweilige Kultur und in die jeweilige politische Situation gesprochen.
Ja, und eben auch, also viele prophetische Texte lassen ja auch die Zukunft so ein bisschen offen, dass sie sagen, also wenn ihr euch so und so verhaltet, dann wird Gott euch segnen. Aber wenn ihr stattdessen, dann wird die und die und die Katastrophe kommen. So, also man könnte sogar sagen, ich glaube, dass biblische Prophetie in der Regel dann ihren Zweck erfüllt, wenn sie eben nicht eintrifft. Ja, wenn sie nämlich ein Zukunftsbild malt, was für die Menschen so erschütternd ist, dass sie sagen, okay, wir müssen definitiv was ändern, damit eben diese Prophetie nicht erfüllt. Jona zum Beispiel ist ja so ein Jona, der eben dann loszieht und der Stadt Ninive sagt, in 40 Tagen wird Gott eure Stadt vernichten. So, und dann hören die Bewohner von Ninive aber, ändern ihr Leben und die Vernichtung bleibt eben aus. Und damit hat die Prophetie sich eben erfüllt, in dem Sinn, nicht, dass die Zukunft eingetroffen ist, die sie vorhergesagt hat, sondern indem das Verhalten der Menschen sich geändert hat.
Ja, und ich würde sagen, heutige Propheten in der heutigen Zeit haben es einfach sehr schwer. Das sind meiner Meinung nach Leute, die Klimaaktivisten oder Leute, die halt eben sich vorausschauend sind, was Klima bedeutet, ne? Also wie unsere Erde ausbeuten. Das sind für mich alle Menschen, die halt eben sehen, dass unser Lebensstil und unsere Art und Weise miteinander und mit der Welt umzugehen halt eben zu irgendwie einer Art Apokalypse führen. Mhm. So, und das sind für mich Propheten, die halt eben das genau sehen können, die Zeichen lesen können und die halt eben Konsequenzen deswegen vorausrechnen. Oder
so, jetzt sagen aber viele, ja, aber Moment mal. Wenn ich jetzt in die Bibel, in das Alte Testament gucke, da finde ich doch ganz viele Prophezeiungen auf Jesus. So, und da wird doch schon deutlich, Jesus wurde doch im Alten Testament angekündigt und da zeigt sich doch, was Gott vorhatte und so weiter.
Ja, ich meine, im Rückhinein kann man immer alles lesen, wie man will. Ne? Man muss ja auch fairerweise sagen, dass es nicht um Jesus, sondern einen Messias gab, dass ein Messias gewisse Qualitäten haben musste und gewisse Verhaltensweisen, um halt eben dem Messias zu entsprechen, und dass Jesus da nicht der erste Messias war.
Verschiedene Sachen. Also erstmal will ich ganz deutlich machen, was ich wirklich bedenklich finde, ist, wenn man so eine Form von Supersessionism, sagt man auf Englisch, anstrebt. Ne? Also das heißt, die Annahme, dass durch das Christentum das Judentum überflüssig und obsolet ist. Mhm.
Ja.
Da würde ich mal ganz stark vorwarnen. Also, dass sich quasi die Prophezeiungen erfüllt haben durch Jesus und damit ist das Alte, das ist ja schon in unserer Sprachgebrauch, ne? Das Alte Testament, das Neue Testament.
Ja.
Er hätte ja auch schon so eine Wertigkeit. Ne?
Hm.
Finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich würde sagen, vielleicht kann man es sogar umgekehrt sehen, dass Jesus natürlich in seiner Tradition gelebt hat und jüdische Überlieferungen gekannt hat und dass er sein Leben vielleicht auch anhand dieser Überlieferungen stark gedeutet hat oder also, dass er das stark in dieses Licht gerückt hat, natürlich, weil Jesus Jude war.
Mhm.
Und dementsprechend hat er viel auch zitiert aus dem Ersten Testament und hat sein Leben natürlich auch gedeutet anhand der Geschichten, die er kannte, mit denen er aufgewachsen ist, die ihm wichtig waren. Und deswegen gibt es da bestimmt auch Zusammenhänge, die man sehen kann. Aber zu sagen, dass alles im Alten Testament auf Jesus hinzudeuten ist, hat leicht so etwas von Bevormundung. So, wir sagen euch Juden mal, wie das wirklich zu verstehen ist, so eure Schriften.
Ja klar, weil ich meine, es gibt seit 2000 Jahren den jüdisch-christlichen Dialog genau über diese Texte, die messianische Prophetien sein sollen. Und wenn man sich da mal anhört, was Jüdinnen und Juden dazu sagen, wie die, die ihre Texte auslegen, dann kann man da, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen, weil ich würde jetzt mal platt sagen, ich glaube, die haben ihre Texte verstanden und wir in der Regel nicht.
Ja.
So, muss man einfach so sagen.
Richard Rohr, glaube ich, deutet die Wiederkehr Christi, die zweite Ankunft Christi, The Second Coming, als die Menschheit die Erleuchtung findet. Dass wir kollektiv als Menschheit quasi Christus realisieren in dieser Welt. Was ja auch biblisch zu stützen wäre.
Aber so sehe ich das auch, muss ich sagen. Also ich glaube, dass das zweite Kommen Jesus etwas ist, was kontinuierlich passiert.
Und das ist sogar etwas, was viele jüdische Ausleger auch sagen würden. Viele jüdische Ausleger deuten jetzt die ganzen messianischen Texte nämlich genau so.
Nicht einen Punkt, sondern
nicht eine Figur, Prozess. Nicht dieser eine Messias, sondern wir kollektiv. Also manche sind dann israelzentrisch und sagen Israel erst. Aber wieder andere würden sagen, ja, die Menschheit.
Ja, interessant. Ja. Also ich meine, ich würde auch noch zwei, drei Sätze zur Offenbarung mit euch sprechen. Also du hattest schon mal das Stichwort Präterismus eingebracht. Das finde ich jetzt
was
auch eine hilfreiche.
Was heißt das jetzt nochmal?
Deswegen, das Präterismus würde auf Deutsch heißen zeitgeschichtliche Auslegung. So, und das ist ein Tool, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, wo man eben hingeht und sagt, dass zum Beispiel jetzt die Offenbarung, dass das ein Text ist, erstmal von der Textsorte her, ähnlich funktioniert, ich würde sagen, wie Märchen.
Nee, Fabeln.
So. Oder Fabeln, genau, wie Fabeln. Also sprich, dass eine Kritik an Herrschern in Bildern übersetzt wird, damit derjenige, der eben diesen Text formuliert und schreibt, eben nicht angreifbar wird.
Ja.
Ja, also dann ist der König oder der Kaiser, der römische Kaiser ist eben nicht der römische Kaiser, sondern ist eben das Biest.
Ja.
Es ist das Tier. So, oder das, also so verschiedene Dinge, wo eben dann also die Botschaft in einen Code übersetzt wird. Und wenn man sozusagen das Handwerkszeug hat, um diesen Code zu entschlüsseln, das wäre nämlich dann wahrscheinlich so die Schriften des Ersten Testaments, dann hat man die Möglichkeit herauszufinden, was will er eigentlich sagen. Und Präterismus würde eben hingehen und würde sagen, dass die Offenbarung also eine Kritik ist an Zeitgenossen, also sprich am römischen Kaiser, der damals gelebt hat. Und deswegen ist die Offenbarung ist ein Brief, einige sagen zum Beispiel, ist ein Brief an die Gemeinde in Ephesus von Johannes, also der Pastor dieser Gemeinde in Ephesus, der nämlich im Knast war, der gefangen worden ist wegen seines Glaubens und der jetzt seiner Gemeinde schreiben will, passt auf, die römische Propaganda lässt euch glauben, dass der pompöse Kaiser die eigentliche Macht hat, aber ich will euch zeigen, eigentlich hat jemand anderes die Macht, nämlich Gott.
Ja, so sehe ich das auch.
So, und dann aber eben auch, dass eben, also diese ganzen Sachen, so was sich in der Offenbarung wird ja dieses Zeichen, diese 666 und so weiter,
ja.
Das wird dann eben nicht ausgelegt auf irgendwann kommt der Antichrist.
Oder auf Computerships,
genau,
die einem unter die Haut gepflanzt werden, auf der Stirn und Handgelenk. Ne?
Genau, sondern da wird dann eben gesagt, ja, in Ephesus gab es die Agora, das ist ein großer Markt. Und jeder, der in Ephesus gelebt hatte und einkaufen wollte, musste eben dahin, um dann einzukaufen. Oder Leute, die vom Handel gelebt haben, die mussten auf diesem Markt, mussten die einkaufen und verkaufen. Aber der Kaiser hat eben damals, irgendwann in den 90er Jahren nach Christus, hat er eingeführt dieses Gesetz, dass du in der Agora nur Handel betreiben darfst, wenn du vorher dem Kaiser opferst. Und man glaubt, dass also die Händler mussten dann eben dahin zum Eingang, mussten Opfer verrichten und haben dann eben ähnlich wie heute in der Disco einen Stempel bekommen, entweder auf die Hand oder auf die Stirn, um eben zu zeigen, du hast geopfert, also darfst du rein und darfst Handel betreiben. Und jetzt war eben die Herausforderung für die Christen, mache ich das, nehme ich das Zeichen des Biestes an, nehme ich das Zeichen des Tieres an und gehe eben dahin und opfere dem Kaiser. So, und Johannes als Schreiber der Offenbarung hat den Christen gesagt, nee, macht's nicht, weil Gott hat die eigentliche Macht, ihr werdet schon anders durchkommen. Beugt euch nicht vor dem Tier nieder. Ja. So.
Ja, also das wäre vergleichbar wie, ja, also wenn ich sagen würde, nach der Zeitenwende 9-11 ist es für uns okay, Terroristen zu taufen und dadurch die Wahrheit aus dem auszupressen. Irgendwie so, das wäre jetzt spontan eingefallen.
Taufen wäre dann taufen. Ein Code für Waterboarding.
Genau, Waterboarding und 9-11 wäre ja, der 11. September. Ja. Also wenn ich in solchen Codes sprechen würde, dann kann man die verschieden auslegen, aber die meisten Zeitgenossen, die so sich über das aktuelle Zeitgeschehen informieren und so, die wüssten Bescheid oder hätten eine gute Ahnung, was ich meine.
Ja. Genau.
Aber in 2000 Jahren die Leute wahrscheinlich nicht.
Fragen sich die Leute, ob man Computerchips
also weil ich gleich losgehe, muss ich das gerade nochmal sagen. Und die Leute, die halt eben der Meinung sind, dass das so Doppelprophetien sind, Mic drop. Nein, also das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, man muss halt eben total vorsichtig sein, weil man sich ganz viel irgendwie auch zusammen basteln und reimen und zurechtrücken kann und Dinge dann immer wieder sehen. Ne? Also ich meine, bei jeder technischen Entwicklung gibt es gewisse Leute, die halt eben aufschreien und da ein neues Endzeit-Szenario irgendwie drin sehen. Oh nein, ein Fernseher, oh nein, ein Fax, oh nein, das Internet. So, also ich finde, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein und denke, das ist nicht gesund, sondern ich glaube, dass man das Prophetie halt eben auch einen konkreten Zweck erfüllt und der Zweck halt eben ist, finde ich, Gesellschaft und Menschen wieder zurückzugewinnen für das, wie Gott sich Leben miteinander vorstellt. Und ich glaube, wenn Prophetie halt eben diesen Zweck nicht erfüllt, für mehr Liebe, Versöhnung, Gerechtigkeit und gute Dinge in dieser Welt zu werben, dann habe ich meine großen Zweifel an der Prophetie. Ich glaube, dass das der Kern der Prophetie sein muss. Mhm. So, ne? Also, dass sich Prophetie auch immer mit der Kernbotschaft von Jesus decken muss. Mhm. So. Und ich sehe die Kernbotschaft von Jesus halt eben genau da drin. Ne? In Befreiung und in für die Unterdrückten sich einsetzen und Liebe und Peace out.
Okay, ich würde trotzdem einen Punkt...
Ich muss gehen. Tschö.
Tschö, Sasa. Genau.
Ihr macht was so.
Ich würde einen Punkt würde ich gerne noch diskutieren. Das ist eben die Frage, kennt Gott die Zukunft?
Ja.
Oder ist die Zukunft radikal offen?
Schön, dass du das noch ins Spiel bringst.
Ja.
Ja, richtig. Also genau, der ganze Themenkomplex hat nämlich letztendlich sehr viel zu tun mit unserem Gottesbild. Und ich persönlich, um mal von vornherein die Karten auf den Tisch zu legen, glaube, dass Gott allwissend ist, in dem Sinn, dass Gott weiß, was es zu wissen gibt. Mhm. Und das ist alles, was vergangen ist und was in der Gegenwart passiert und all die Möglichkeiten, alle Potenzialitäten, die sich aus der Gegenwart ergeben und aus der Vergangenheit, aber nicht, was in Zukunft passieren wird, definitiv. Mhm. Das ist mein Gottesbild. Denn ich glaube, Zeit ist ernst zu nehmen. Ich glaube nämlich nicht, dass, und du hast das Bild von Augustin erwähnt, ich führe mal einen anderen Denker an der Stelle an, den wir auch gerne mal zitieren, C.S. Lewis. Der hat diese Analogie gebraucht, dass Gott ist wie ein Autor, der ein fertiges Buch geschrieben hat und Gott ist außerhalb dieses Buches und kann jede Seite aufschlagen und hat einen Überblick über alles, was passiert und das ist der Lauf der Geschichte. Aber es ist alles geschrieben. Das wäre ein Gottesbild, mit dem ich nicht leben kann. Denn dann wären auch all die Gräuel der Menschheitsgeschichte festgeschrieben und Gott stünde nur außerhalb. Gott wäre auch in diesem Bild nicht mitleidend und wäre halt eigentlich herzlich unbeteiligt.
Also ich meine, dass es lohnenswert ist, sich einmal anzugucken, was eben diese Denker, die eben diese Idee ins Spiel gebracht haben, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist,
ja,
was die damit alles mitgedacht haben. Das, ich glaube, das wissen viele nicht. Ja? Mhm. Und also dieser klassische Theismus, der dann eben sagt, ja, wenn Gott, da wird ja auch dann gesagt, Gott ist perfekt oder vollkommen und unwandelbar, unveränderlich. Und was damit alles dranhängt, damit hängt an, zum Beispiel, Gott kann Gebete nicht erhören. Warum? Weil wenn Gott Gebete erhört, dann würde das bedeuten, dass es ein Vorher und Nachher gibt. Ein vollkommener Gott kann aber keine Wandlung haben, kann kein Vorher-Nachher haben. Deswegen, Gott reagiert nicht auf Gebete, sondern entweder Gott tut Dinge oder Gott hat Dinge schon von Ewigkeiten her vorgesehen oder sie finden eben nicht statt. Aber unsere Gebete haben keinerlei Einfluss, ja, weil die Dinge schon vorher festgelegt sind.
Das heißt, konsequent zu Ende gedacht, wahre Interaktion mit Gott gibt es nicht.
Genau, dann gibt es auch keine Liebe.
Ja.
Man kann Gott nicht lieben, Gott kann uns nicht lieben. Weil Liebe bedeutet immer auch ein Interagieren, ein sich auf jemanden anderen einlassen, ein affektiert werden?
Affiziert
ja. werden. Ja, also, dass irgendetwas von uns bei Gott etwas auslöst, das gibt es dann alles nicht, weil Gott ist unwandelbar. Gott verändert sich nicht. Es gibt kein Vorher-Nachher.
Ja, das ist eine altgriechische Definition von Perfektion.
Mhm.
Das heißt, wenn Gott sich verändern würde, dann würde das diesem Bild der Perfektion widersprechen, denn das bedeutet dann entweder, dass nach dieser Veränderung etwas besser ist in Gott, und das geht dann ja nicht, dann wäre es ja nicht vollkommen gewesen vorher, oder schlechter, das geht aber nicht, weil Gott ja immer perfekt ist, also kann er nicht irgendwann weniger als perfekt sein, also statisch.
Genau.
Alles bleibt beim Alten, war schon immer so, wird immer so bleiben, das ist Gott.
Genau.
Ja.
So, und deswegen gibt es eben die Herausforderung, weil dieses Bild eines unwandelbaren Gottes findet man in der Bibel nicht. In der Bibel findet man einen Gott, der sich sehr, sehr wohl von Menschen berühren lässt und der sogar Mensch wird und endlich wird in Jesus in gewisser Hinsicht. Und einen Gott, der sehr, sehr stark auch Gefühle äußert. Mhm. So, und Leute, die jetzt an diese Unwandelbarkeit glauben, würden jetzt hingehen und sagen, ja, das ist in der Bibel aber nur so geschrieben worden, in menschlicher Sprache, damit wir uns das vorstellen können. Aber eigentlich können wir uns Gott gar nicht vorstellen und Gott ist sowieso ganz anders. Gott ist unwandelbar und er erscheint uns nur in der Bibel, damit wir das verstehen können, in diesen Gefühlsäußerungen und so weiter.
Ja.
Aber eigentlich ist Gott so nicht.
Ja.
So, das ist eben hochproblematisch. In der Prozesstheologie würde man ja davon dipolaren Gottesbild reden, ne, wo man sagt, nee, Gott hat eine zeitliche Komponente. Zeit ist für Gott sehr real.
Ja.
Und deswegen kennt Gott zum Beispiel auch die Zukunft nicht.
Und es gibt in der Prozesstheologie ja zum einen diesen Teil Gottes, der einem Wandel unterworfen ist, auch in der Interaktion mit uns, die tatsächlich ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus etwas Unwandelbares, so Charakteristika an Gott, die immer bleiben.
Mhm.
Also ProzesstheologInnen würden das nicht abstreiten, dass es das auch an Gott gibt, dass es bestimmte Werte gibt, die quasi in Gottes Wesen verankert sind.
Mhm.
Und das, glaube ich, ist der Anknüpfungspunkt für Eschatologie.
Mhm.
In meinem Verständnis wäre das nämlich so, vielleicht ist Eschatologie nicht bloß zu deuten als Endpunkt einer zeitlichen Entwicklung. Das würde meiner Ansicht eher widersprechen, weil ich eben nicht glaube, dass ein bestimmter Ausgang garantiert ist, dass es unweigerlich auf etwas Bestimmtes zuläuft, das Ganze, sondern eher im Sinn von etwas, das ultimativ ist. Und das ist dieses, was quasi verankert ist in Gottes Wesen.
Mhm.
Also diese Art von Ewigkeit bestimmter Werte, sozusagen, ist das, was das Eschaton ist, in jedem Moment aber.
Mhm.
Und in jedem Moment ist es dieser Pol, zu dem Gott uns versucht zu locken.
Mhm.
Ja, also in jeder einzelnen Sekunde macht uns Gott Angebote, die uns näher heranführen würden an die Realisierung dieser Dinge.
Mhm. Ja.
Dieser letzten Dinge, sozusagen.
Mhm, genau.
Ja. Das allerletzte.
Das mag ich. Das mag ich. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich glaube, wir waren jetzt ungefähr eine Stunde dran. Ja?
Mhm.
Genau. Ja. Das dipolare Gottesbild. Ich guck mal.
Ja.
Ungefähr eine Stunde. Ja, cool. Dann
Nachdem Sasa sich schon verabschiedet hat.
Wir jetzt auch.
Wir von euch. Ist seltsam, ohne Sasa Tschüss zu sagen. Ne?
Furchtbar.
Ja. Sollten wir nicht allzu oft geschehen lassen.
Nein, machen wir nicht.
Okay. Haut's rein.
Macht's gut, Menschenkinder. Bis dahin.
Tschö.